Mein lieber Chin, meine Aufnahme ist ausgelöst.
Und auch meine Aufnahme läuft.
Und ich löse die Stoppuhr aus und sie läuft ab genau jetzt. Und
wir klatschen ein mit 3, 2, 1.
Nur für Gewinner!
Jawohl, und da sind wir.
Da sind wir und wir begrüßen uns freudig und erregt für eine neue Gewinnerfolge. Nur für Gewinner. Und mein Name ist Chin Meyer. Ich habe heute jemanden an meiner Seite, ihr werdet überrascht sein, den ich speziell für euch nach Amerika geschickt habe. Timo Wop, unser Mann in California, our guy over the great pond. Hier ist Timo. Yeah. Hallo, wie geht es dir heute?
Hallo und ich grüße ganz herzlich aus Glendale und ich gucke direkt auf den DAX, weil nix brennt mehr unter meinen Nägeln, als genau das hier in Kalifornien zu tun. Und der DAX steht heute am Montag, den 3. Juni, am Tag der Aufzeichnung bei 18.608 Punkten. Boom. Damit weit entfernt von der psychologisch so wichtigen 19.000 Punkte Marke, an der er schon gekratzt hat, über die er schon rübergesprungen ist. Es war ja nicht sogar schon mal über 20.000 Punkte. Also es geht wirklich hier bergab. Deswegen gehe ich direkt rüber zum anderen Gewinnerindex. Und das ist natürlich hier in Amerika der Dow Jones. Und der Dow Jones steht heute, ich glaube, ich erwähnte es bereits, am Montag, den 3. Juni, am Tag der Aufzeichnung, steht der Dow. Der steht bei 38.423,58 Punkten. Das ist auch zu weit entfernt von der psychologisch so wichtigen 40.000-Punkte-Marke. Aber es ist doch wirklich kein Wunder, dass es auch hier langsam in Amerika so derartig den Bach runtergeht.
Der Dow, die arme Sau. Absolut. Es ist nichts mehr so, wie früher mal in Amerika war.
Ich bin hier rübergegangen, weil ich dachte, in diesem Land ist alles möglich. Hier kann man tun und lassen, was man will. Hier genieße ich die volle Freiheit. Aber ganz ehrlich, lieber Chin, wenn in diesem Land jetzt schon Menschen dafür verurteilt werden, dass sie, weil sie ein bisschen was an Schweigegeld gezahlt haben, versucht haben, den Ausgang von Wahlen zu manipulieren. Ganz ehrlich, wenn man dafür jetzt schon bestraft wird, dann ist das nicht mehr mein Land. Also was ist hier letzte Woche passiert? In allen 34 Anklagepunkten ist Donald Trump schuldig gesprochen. Ein absoluter Gewinner. Mit einem Bein steht er jetzt im Knast. Das Strafmaß wird ja erst im Juli bekannt gegeben. Und dann werden wir uns natürlich nochmal diesem absoluten Gewinner, den wir hier schon so oft bemüht haben, den werden wir uns nochmal widmen müssen.
Ja, und auch den Prinzipien, die hinter diesem Gewinner stehen.
Das ist ja der Wahnsinn. Weil Donald Trump ist ein absoluter Gewinner, weil er eben kein normaler Mensch ist. Wir werden gefragt, ihr redet immer von normalen Menschen und von Gewinnern. Was sind denn für euch überhaupt normale Menschen? Oder sagen wir, normale Menschen sind für uns so Menschen, die sich eben selbst immer wieder Steine in den Weg legen, weil sie sich selbst hinterfragen, weil sie sich auch vielleicht mal Gedanken machen zu ihrer moralischen Integrität. Also normale Menschen erkennen ja auch ganz oft, und das ist ja ein Riesenproblem, die erkennen ganz oft, dass die Probleme dieser Welt eben durchaus komplex sind. Dass es nicht immer einfache Antworten gibt und dass man ganz oft auch so Problemfindungen, dass man da so in mehreren Dimensionen denken muss. Und da sagen wir eben hier bei Nur für Gewinner, also mit mehreren Dimensionen, da wollen wir hier nichts zu tun haben. Wir sagen, echte Gewinner, wenn die ein Problem sehen, was mehrere Dimensionen hat, dann sagen sie, ey, dann machen wir eine Dimension da draus. Also Gewinner entdimensionieren mal als erstes, also vereinfachen, simplify your life. Ja. Das predigen wir hier seit 112 Folgen.
One dimension beats all.
Ja, und ganz ehrlich, und wenn man selbst in dieser Eindimension überhaupt nichts beizutragen hat, dass man irgendein Problem dieser Welt löst, dann macht man einfach irgendwas anderes. Dann denkt man sich eine andere Challenge aus, in der man performt. Ja. Und wenn es der größte Schwachsinn ist, ich meine, wen hatten wir letzte Woche hier? David Goggins, der ehemalige Navy SEAL, jetzt Motivationstrainer, absoluter Mindset-Guru. Ich meine, was hat der alles geschafft? Der hat es geschafft in...
Sein Buch ist auf Platz 16 der deutschen Bestsellerliste. Also... Ein Hammertyp. Und warum?
Ein Hammertyp.
Weil er es geschafft hat, was zu tun, Timo?
Er hat es geschafft, innerhalb von 17 Stunden 4030 Klimmzüge zu machen.
Das hallo. Das muss man ihm erstmal nachmachen.
Letztes Mal schon bemüht, normale Menschen würden sagen, wozu sollte ich das tun? Das ist doch totaler Schwachsinn. Nein, das ist eine Aufgabe. Da sieht man schon, er hat unfassbar viel Zeit im Leben, nämlich Zeit für Quatsch. Und wir, lieber Chin, wir haben ja die 40-30-17-Regel daraus abgeleitet.
Absolut.
Nach der wir ja wirklich streng seit sieben Tagen leben.
Jeden Tag.
Was ist die 40-30-17-Regel?
Die 40-30-17-Regel ist 4030 Klimmzüge in 17 Stunden.
Du musst irgendwas machen in 17 Stunden. Ja. Es ist scheißegal, was du machst in 17 Stunden. Hauptsache, du machst es 4030 Mal. Also ich zum Beispiel habe gestern, innerhalb von 17 Stunden, habe ich Lakritz gegessen. Und ich habe 4030 Katjes-Fötchen gegessen. Innerhalb von 17 Stunden. Das ist meine Challenge. Sehr schön. Und die habe ich geschafft. Und ganz ehrlich, 4030 Katzchenpfötchen innerhalb von 17 Stunden zu essen, ist auch nicht viel ungesünder als 4030 Klimmzüge zu machen. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Absolut. Und weißt du, was meine nächste Challenge ist, lieber Chin?
Okay, halt
ich, weißt du, ja? Ich werde versuchen, jetzt wenn wir mit dem Podcast-Aufzeichnung fertig sind, werde ich versuchen, in den nächsten 17 Stunden werde ich versuchen, 4030 Minuten zu duschen. Das ist meine nächste Challenge.
Das ist eine super Challenge.
In 17 Stunden 4030 Minuten duschen.
Ja.
Moment mal, lieber Chin, weil es auch dir nicht aufgefallen ist. Und daran sieht man schon, du bist kein normaler Mensch, du bist ein Gewinner. Ja. Normaler Mensch, liebe Leute, würde ich jetzt sagen. Aber Moment mal, 17 Stunden, das sind doch nur 1020 Minuten. Wie willst du es denn schaffen, in 17 Stunden 4030 Minuten zu duschen? Aber sag ich, das sind eben diese Kleingeister da draußen, die sagen, das ist nicht möglich. Nein. Aber ich habe schon das Elon Musk-Mindset. Ich weiß schon, ich setze mir ein Mondziel. Und wenn einer sagt, du schaffst es niemals in 17 Stunden 4030 Minuten zu duschen, weil 17 Stunden gar nicht 4030 Minuten haben, dann sage ich, dann überwinde ich die Zeit.
Absolut.
Dann arbeite ich im Raum Zeit. Dann setze ich die Zeit so unter Druck, dass ich das schaffe. Und das ist das Gewinner-Mindset und das unterscheidet dich und mich und uns hier bei Nur für Gewinner von normalen Menschen. Haben wir
Weil
das auch nochmal
klargestellt. Weil wir die Zeitraumkrümmung beherrschen. Absolut.
Und selbst wenn wir sie noch nicht beherrschen, dann werden wir sie irgendwann beherrschen.
Eben. Ja. Oder wir tun so. Aber kommen wir doch zu unserem heutigen Riesengewinner. Was hast du? Du hast was vorbereitet für mich. Ich bin ganz gespannt.
Ich habe für dich gar nichts vorbereitet. Gewinner bereiten sich nicht vor, das weißt du doch. Aber weil ich gerade noch mal wieder verhaftet bin, David Goggins, ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wir haben es einmal am Rande bemüht und ich hatte es dann auch erwähnt. Hm. David Goggins ist ja ehemaliger Navy SEAL, gehört also zur absoluten Elite-Truppe der US Navy, ganz oben angekommen. Sowieso, die US Navy SEALs gelten als die Elite-Truppe weltweit schlechthin. Ja. Also auch in Krisensituationen, egal ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft, alles Mögliche lösen können, die eine enorm heftige Ausbildung genießen, damit sie eben wirklich wie Maschinen in den Krieg ziehen und auch immer wieder sehr eindimensionale Probleme lösen können.
Völlig eindimensional.
Und
Peng, bang, weg.
Genau, es gibt so ein paar Mottos, die bei den Navy SEALs herrschen. Das eine ist zum Beispiel, niemand wird zurückgelassen. Ganz klar, absolut. Oder ein großes anderes Motto ist, no blaming, no complaining, no excuses. Also kein Beschuldigen, kein Rumgejammer, vor allem keine Ausreden. Danach leben die Navy SEALs.
Das haben sie von der Queen.
Das ist auch, bitte.
Von der Queen in England, die hatte das auch.
Die hatte das auch.
No explaining, never explain, never complain. Das war ihr Motto.
Siehst du. Ja. Auch no excuses, dass man sie auch nicht, keine Ausreden haben sollte.
Sie redet, das war, so weit hat sie nie gesprochen, weil sie ja nicht, she didn't explain, nix.
Du, ich weiß auch gar nicht, ob excuses jetzt in diesem Zusammenhang als Ausrede gemeint ist oder als Entschuldigung gemeint ist. Also das
weder noch. Weder es ist noch, unmännlich weißt, und es ist mehrere Dimensionen.
Es ist unmännlich,
das
macht man einfach nicht. Damit bringt es ist einfach nicht gewinnerlike. Also ganz ehrlich, normale Menschen, die sagen vielleicht auch mal, hey, das war doch dein Fehler oder oh, mir geht's gerade nicht so gut oder die suchen nach Ausreden. Aber wir reden ja hier von Gewinnern. Wir reden von Navy-Seals. Übrigens, inoffizielle Motto, ich habe es dir gerade mal rübergeschickt, der Navy-Seals lautet ja
The only easy day was yesterday.
Genau, der einzig leichte Tag war gestern und heute wird noch schwieriger als gestern und ganz ehrlich, wenn du heute schon schwierig findest, dann weißt du, morgen wird es noch schwieriger.
Das wussten ja schon die Beatles, Timo. Yesterday, all my troubles seem so far away. Das ist alt, aber das haben die Navy SEALs verändert. Das macht sie so zu einer großartigen Elite-Truppe.
Genau, dass sie immer wissen, was als nächstes auf sie zukommt, wird noch härter. Der nächste Tag wird noch anstrengender, noch schlimmer. Nur muss man leider sagen, dass es für einige Navy SEALs eben gar keinen nächsten Tag mehr gibt. Und wir reden hier nicht nur von den Navy SEALs, die schon im Einsatz sind. Wir reden auch hier durchaus von Navy-Matrosen, die sich noch in der Ausbildung zum Navy SEAL befinden, weil leider, wenn man sich da zum Gewinner und zur absoluten Elite-Truppe ausbilden lässt, kommt es immer wieder vor, dass einige dieser Matrosen in der Ausbildung den Lehrgang nicht wirklich, wie soll ich das sagen, überleben.
Naja, aber irgendwie muss man ja auch Mittel und Wege finden, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Absolut.
Und mal ganz ehrlich, welcher Firmeninhaber oder Familienunternehmer in Deutschland wünscht sich nicht auch Leute, wo man sagt, der arbeitet zwar bei mir, aber wenn er schon gestorben wäre, wäre es eigentlich besser gewesen.
Genau. Weil die Grundausbildung gilt als die härteste Ausbildung überhaupt bei den Navy SEALs. Sie werden getestet in ihren physischen Fähigkeiten, natürlich in ihren psychischen Fähigkeiten, Dauerlauf, andere Kraft, Tauch-, Schwimmübungen werden gemacht. Vor allen Dingen die erste Ausbildungseinheit endet immer in der sogenannten und legendären Hell Week. In dieser Hell Week werden die
Höllenwoche
Auszubildenden an ihre absoluten Grenzen geführt, müssen immer wieder mit irgendwelchen Schlauchbooten ins Wasser rennen und wieder zurückrudern, dürfen, glaube ich, innerhalb von 5 Tagen, so lange dauert das irgendwie, insgesamt nur 2 bis 4 Stunden schlafen, und zwar nicht pro Nacht, sondern insgesamt. Natürlich. Also sind total im mentalen Ausdauerbereich. Nun ist es leider letztes Jahr wieder einmal vorgekommen, und es kommt immer mal wieder vor, dass ein Matrose nach dieser Hell Week verstorben ist. Und daraufhin gab es etwas, was wir bei Nur für Gewinner überhaupt nicht mögen. Es gab eine Untersuchung von diesem Fall. Eingeleitet von der Regierung. Und ich meine, dass diese Regierung einige Verfahren hier schon in den USA eingeleitet hat, warum jetzt ehrenwerte Leute, ehemalige Präsidenten mit einem Bein im Knast stehen, das wissen wir nun alle. Und dieser Bericht hat eben zur Ausbildung der Navy SEALs hat da Folgendes zu Licht gebracht. Das ist das nächste Zitat, was ich dir geschickt habe.
Das Trainingsprogramm für Navy SEALs leidet unter weit verbreiteten Mängeln in der medizinischen Versorgung, schlechter Aufsicht und der Verwendung leistungssteigernder Medikamente, die das Verletzungs- und Todesrisiko derjenigen erhöht haben, die zu Elite-Kommandos ausgebildet werden wollen. Ja, aber ich meine, das hat ja auch was Positives. Also bis sie Generäle sind, sind sie dann immer auch Junkies.
Ja, bis sie Generäle sind sie Junkies. Sie sind scheinbar drauf. Sie sind, wenn man so will, mit Steroiden dicht gepumpt ohne Ende. Aber hier auch wieder, normale Menschen würden jetzt ja sagen, ja, aber es sind doch alles Probleme, die zu lösen sind. Ich meine, macht ein bisschen mehr externe Kontrolle, überprüft da ab und zu mal die Baracken, leitet die Leute ein bisschen an, lasst vielleicht auch mal ein paar Leute da rein, die mal von außen Blick drauf werfen. Ja. Oder ändert einfach ein bisschen die Einstellung zu diesen ganzen Drogenmissbrauch und der medizinischen Überwachung. Aber da muss man sagen, das scheint bei den Navy SEALs nämlich durchaus gewünscht zu sein, dass man selbst wenn man körperliche Gebrechen hat, diese Ausbildung bis zum Ende absolviert. Weil da habe ich dir mal ein schönes Zitat rüber geschickt, wieso die Ausbilder bei den Navy SEALs das sehen. Die sagen nämlich:
Die Fähigkeit, das Training trotz Unbehagen und einer etwas schlechteren körperlichen Verfassung fortzusetzen, wird von den Ausbildern bei der Navy als positive Eigenschaft angesehen.
Ja.
Ja, und das ist genau das, was sie in Sadomaso-Pornos auch immer sagen. Mach einfach weiter, geh durch den Schmerz durch, da muss man auch mal die Spreu vom Weizen trennen können.
Absolut, wir reden hier in den Firmen immer viel zu viel von Work-Life-Balance und mentaler Gesundheit und körperlicher Gesundheit. Nein, wenn einer schon angeschlagen ist, dann geht er da rein, und der verstorbene Navy SEAL in Ausbildung war eben genau in den Monaten davor, er war ja schon Matrose bei der Navy, war er 20 Mal wegen akuter Lungenentzündung in Behandlung, und trotzdem haben die Navy SEALs gesagt, also das war nicht abzusehen, dass es so schlimm enden wird. Und
überraschend.
Außerdem konnten bei ihm im Blut auch keinerlei leistungssteigernde Mittel nachgewiesen werden.
Ah, siehste?
Aha, weil niemals untersucht wurde, ob welche da drin waren. Das wurde gesagt, das ist leider schwierig, das hat man auch ein bisschen versäumt, das macht man sowieso so ungerne. Also, was machen Gewinner? Natürlich verschleiern.
Ja.
Und die Navy SEALs sagen auch immer, diesen Drogenmissbrauch, den weisen wir hier weit von uns. Damit wollen wir nichts zu tun
überhaupt
haben.
Nichts.
Sie geben da aber anscheinend ihren Auszubildenden ein bisschen so, sagen wir mal, indifferente Anweisungen. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, das mögen wir Gewinner am allerliebsten, wenn man sich, sag mal, vage nur zu Dingen äußert. Ja. Weil da hat nämlich mal auch diesem Bericht zufolge der Regierung ein Ausbilder zu den Matrosen, und zwar hat er da zu den leistungssteigernden Mitteln Folgendes gesagt.
Dass alle Arten von Menschen den Kurs absolvieren können, einschließlich Affen, dünne und starke Typen, nehmt keine leistungssteigernden Mittel. Das ist Betrug und ihr braucht sie nicht. Und was immer ihr auch tut, lasst euch damit nicht in euren Kasernenzimmern erwischen.
Ja. Und in dem Bericht heißt es dann, dass der Ausbilder nach einer, sagen wir, kurzen, peinlichen Stille hinzufügte:
Das war ein Scherz.
Und alle haben gelacht. So macht man das doch,
unter
oder?
Unter Männern kernige Sprüche, hauen
kernige
sich alle nochmal auf den Rücken.
Ein Augenzwinkern, indifferente Körpersprache. Das heißt, man versucht über die Körpersprache schon die ganze Zeit zu signalisieren, dass man komplett dem widerspricht, was man gerade mitteilt. Also da kann man von den Navy Seals, gerade wenn man so ein Team entwickeln möchte, also ich würde sagen, in Sachen Toxic kann man da sich ganz viele Tricks abgucken. Und was lernen wir jetzt schon daraus? Ne? Ja. Wenn es eine Elite-Gruppe gibt, die selbst bereit ist, große Opfer zu bringen, die sich selbst auch für die absolute Elite halten, dann natürlich hier no blaming, no complaining, no excuses. Es wird niemand angeschwärzt, es wird niemand beschuldigt. Solche Gruppen lieben wir, weil solche Gruppen sind enormst leicht zu manipulieren. Nein. Und damit kommen wir zum eigentlichen Gewinner dieser Folge.
Ja, ich möchte noch mal sagen, dass Navy Seals auch deshalb so großartig sind, weil sie ja überall neuerdings in den Firmen auch zum Coaching, die Prinzipien, ne, das ist das soll ja Firmenkultur werden, um die Leistungsfähigkeit von Teams zu steigern, ne, dieser Zusammenhalt, dieses Navy Sea Feeling, das ist ja in einigen Firmen, also, ganz, ganz groß geschrieben. In unserer Wirtschaft.
Und die Gewinner stecken natürlich immer hinter diesen Elitegruppen. Nämlich echte Gewinner lassen andere für sich laufen.
Natürlich.
Echte Gewinner lassen andere für sich kämpfen. Echte Gewinner erkennt vor allen Dingen in diesen Gruppen, wie leicht sie mit diesen Gruppen spielen können. Dass sie da etwas rausziehen können. Dass sie eben, wie ich es eben schon erwähnt habe, diese Gruppen manipulieren können. Und es ist ein ganz tolles Buch in den USA auf den Markt gekommen. Ich glaube, es gibt es noch nicht in Deutschland. Ich habe es mir bestellt und gelesen und ich habe es wirklich verschlungen. Das Buch ist von New York Times Journalist Greg Whitlock, der gehört auch zu den normalen Menschen, muss ich dazu sagen. Also
von solchen Greg
Whitlock schreibt lange Artikel, schreibt Bücher, recherchiert, hinterfragt Dinge kritisch. Also muss ich dazu sagen, Greg Whitlock ist nicht der Gewinner, sondern der Gewinner ist der Protagonist seines neuesten Buches. Und dieses Buch heißt wie folgt. Es heißt Fat Leonard, wie ein Mann die US Navy bestach, betrog und verführte.
Oh, wie schön.
Und wenn wir Gewinner die Worte lesen, bestechen, betrügen, verführen,
dann wissen wir,
da ist was zu holen.
Ich sag immer, weißt du, Gewinner sind nicht die Leute, die an der sogenannten Hell Week teilnehmen.
Absolut.
Gewinner sind die Leute, die sie erfinden.
Aber selbst Fat Leonard hat diese Hell Week überhaupt nicht erfunden. Nein. Fat Leonard ist noch nicht mal Teil der Navy. Fat Leonard ist noch nicht mal US-Amerikaner und hat trotzdem mächtig was aus der Navy rausgeschleppt an Steuergeldern. Fat Leonard heißt in echt Leonard Glenn Francis.
Okay.
Ich habe dir da mal ein schönes Zitat rüber geschickt.
In Navy-Kreisen ist Leonard Glenn Francis seit über 20 Jahren bestens bekannt, unter anderem als Leonard the Legend, Mr. Make It Happen, Fat Bastard und vor allem als Fat Leonard.
Genau.
Ich habe jetzt schon ein Bild, wie dieser Mann aussieht, ohne ihn getroffen zu haben.
Ja, sensationell. Ne? Ganz kurz zu Leonard Francis. Ja. Leonard Francis stammt von der malaysischen Insel Penang und folgte seinem Vater in den 80ern in das Familienunternehmen, wo er so Dienstleistungen wie die Lieferung von Lebensmitteln und Wasser, das Mieten von Schleppern und eine ganze andere Reihe von wichtigen logistischen Aufgaben übernahm, um eben genau da in dieser Inselgruppe Handelsflotten von großen Unternehmen in Betrieb zu halten, sozusagen. Also ganz Dienstleistung rund um Handelsschiffe. Das im Indischen Ozean im Übergang zum Westpazifik. Also Kambodscha, Vietnam, Indonesien, da war richtig aktiv. Überall da, wo ja später auch die US-Marine mächtig aktiv war. Leonard Francis selber war sehr ehrgeizig, das mögen wir hier auch gerne. Er hatte nämlich nur ein einziges Ziel, das ist das nächste Zitat.
Ja. Er wollte der Aristoteles Onassis Malaysias werden.
Ja, und das ist doch mal ein klares Bild.
Ein klares Bild.
Und wir wissen auch, wenn du ein klares Ziel formulierst, dann wirst du auch einen Weg finden, da hinzukommen. Und schnell erweiterte Leonard seine Service Range. Er lernte nämlich sehr früh, dass die Kapitäne von Handelsschiffen nach Wochen auf See gerne auch seine Angebote annahmen, sich, sag ich mal, zu betrinken und Frauen zu treffen.
Ach.
Und wenn er ihnen das ermöglichte, dann waren sie auch bereit, ihm wiederum große Gefallen zu tun und mehr für seine Dienstleistungen zu zahlen, als das eigentlich so in der Region üblich war. Kurzum, er ist eingestiegen ins Party-Business.
Ah, Bunga Bunga. Hallo.
Kann man ja so sagen. Und vor allem, als dann da im in diesem Gebiet, im Übergang zum Westpazifik, die US Navy mehr und mehr aktiv wurde, da ist Fat Leonard richtig, richtig eingestiegen und hat gesagt, so, die werde ich jetzt mal melken ohne Ende. Er hat einfach ganz normale Dienstleistungen übernommen, hat dann die Generäle davon überzeugt, auch mal andere Leistungen in Anspruch zu nehmen, eben Frauen zu treffen, tolle Dinner zu machen. Die haben durchaus Gefallen daran gefunden und waren sehr, sehr bereit dazu, im Gegenzug die Wartungskosten für ihre Schiffe, also mehr als nur hochzuschrauben.
Ach, sehr. Ja.
Und wie diese Partys so abliefen, da habe ich dir mal ein ganz schönes Zitat zugeschickt, damit man mal so sieht, in welchen Dimensionen sich echte Gewinner bewegen. Was spielte sich denn da so ab in den Häfen?
Da spielte sich Folgendes ab. In den Häfen des Westpazifiks verschlangen die tapferen Offiziere der US Marine Hummer, Trüffelroyal, Kaviar, weißen Spargelpudding und Kombu-Seegras-Gelee. Sie tranken literweise Cristal und Dom Perignon. Sie pafften Kisten mit Cohiba-Zigarren. Timo, wenn ich das lese, dann frage ich mich als Gewinner immer, was gibt's eigentlich nach der Vorspeise?
Absolut, absolut. Das ist auch genau die richtige Frage. Das haben die sich auch gefragt, weil das große Finale, das wartete immer am Ende. Und das sah dann wie folgt aus, lieber Jim.
Gegen Ende des Essens wurde ihnen manchmal das serviert, was Leonard Glenn Francis als orientalisches Dessert bezeichnete. Eine Armada von Prostituierten, die angeheuert wurden, um ihre Brüste zu zeigen und intime Handlungen auszuführen.
Fat Leonard, ein Abendessen bei ihm kostete jedem einzelnen Navy-General um und bei $3,000. Und im Gegenzug schauten die Navy-Beamten dann eben auch mal weg, wenn die Unternehmen von Fat Leonard bei der Wartung der amerikanischen Schiffe, also mittlerweile weit, weit, weit über Tarif waren.
Moment. Augenblick mal, kann ich noch eine Frage stellen?
Ja, bitte.
Diese Generale mussten zahlen für das Essen? Nein.
Natürlich musste die auch noch zahlen für das Essen. Fat Leonard ist ja nicht doof. Er hat ja erkannt, wie geil die sozusagen drauf waren, wenn die erstmal ankommen. Die waren bereit, alles zu zahlen. Die waren unfassbar leicht zu manipulieren.
Okay.
Und wir würden ja auch denken, manchmal ganz ehrlich, wie wird denn Lobbyarbeit in der EU gemacht? Da werden die Leute zu Essen eingeladen, da werden die Leute zu irgendwelchen Treffen eingeladen, da werden die Leute zu Reisen eingeladen. Fat Leonard ist ein echter Gewinner. Der hat die noch nicht mal eingeladen. Die haben dafür bezahlt. Und zwar von den Steuergeldern.
Ein Abendessen.
Aus dem Militär, nicht von ihrem Gehalt oder so. Aber wie viel er daraus geschleppt hat, ich will das große Finale, ich will es gerne noch ein bisschen aufbewahren.
Absolut, absolut.
Das kommt erst am Ende. Aber die haben sowohl für die Dinner bezahlt, als auch für die Wartungskosten. Und diese Abendessen wurden auch immer wieder, ich lies das mal direkt vor, das nächste Zitat.
Ja, ja.
Die wurden auch immer wieder beschrieben als
eine römische Orgie. Bei einer von Francis' schmutzigsten Partys 2007 in Manila wurde eine Nachbildung von General Douglas MacArthurs Maiskolbenpfeife als Sexspielzeug benutzt.
So lief es da ab. Und Leonard ist ja nicht doof. Leonard hat natürlich was gemacht. Er hat erstmal sehr viel komprimierendes Material gesammelt. Mhm. Das sind so Worte, mit denen beschäftige ich mich nicht viel, deswegen kann ich sie auch nicht aussprechen, aber Zungenbrecher sind ja gerade sehr erfolgreich, wie wir ja an Barbaras Rhabarbaba erkennen. Mhm. Aber er hat sozusagen sehr viel belastendes Material erstmal gesammelt, aber was er gar nicht einsetzen musste, weil die Kapitäne und Admiräle die Dienstleistung so geil fanden, dass er quasi seine Preise beliebig hochschrauben konnte und vor allem auch in diesem Zusammenhang sein Gewicht, und jetzt kommen wir zu Fat Leonard, beliebig hochschrauben konnte, weil irgendwann hat er zwischendurch, sagt man, je erfolgreicher wurde, desto größer wurde sein Körperumfang und zwischendurch soll er bis zu 500 Lips, also ich glaube, das sind umgerechnet so weit über
Kilo.
200 Kilo gewogen haben. Mhm. Warum erwähne ich das? Nicht, weil wir hier in Richtung Bodyshaming gehen wollen, nein, weil er, und das ist ein Gewinner-Move, den müsst ihr euch wirklich merken.
Francis nutzte immer wieder Geschichten über seine Magen-Bypass-Operation und sein Übergewicht, um seine verletzliche Seite zu zeigen und eine Beziehung zu den Beamten aufzubauen.
Ja, wo wir schon beim beim Thema Teambuilding, weil das ist natürlich das nächste große Thema. Zeig Verletzlichkeit, Vulnerability. Ja. Das ist so wichtig. Auch das kannst du 1:1 ins Business übertragen. Die Leute vertrauen dir, wenn du dich selbst ein bisschen angreifbar machst. Und Chin, du weißt ja auch, ich und du, wir sind ja jetzt körperlich auch nicht mehr so in Shape. Und auf einmal springt das Geilste bei den Leuten an, was man sich nur wünschen kann.
Mitleid.
Und das ist Mitleid. Ganz ehrlich, Neid bekommst du geschenkt. Ja. Mitleid musst du dir erarbeiten. So heißt es doch immer. Und wenn die Leute erstmal Mitleid für dich haben, dann öffnen sie sich dir. Und genau, und da haben sie sich noch mehr geöffnet. Und irgendwann hatte er die so weit, dass er sich alles von denen wünschen konnte. Das heißt, er hat zwar immer wieder Videomaterial gesammelt, das ist aber nie zum Einsatz gekommen, weil Francis eben so eine Nähe aufgebaut hat. Und das ist eben absolutes Gewinnerkriterium. Nutze deine eigene Verletzlichkeit, öffne dich da. Und da sind wir nämlich an dem Punkt, er hatte die irgendwann so weit, dass die ihm Geheimnisse verraten haben. Das heißt, er hatte irgendwann Häfen, da wusste er, hier kann er noch mehr Geld mit der US-Navy machen. Und die haben vorher hochgeheimes Material an ihn weitergespielt, welche Häfen sie als nächstes anlaufen. Mhm. Er hat dann sogar teilweise die Schiffe umgelenkt, weil er gesagt hat, oh, da kann ich euch aber die und die Dienstleistung nicht anbieten. Es wäre viel geiler, wenn ihr diesen anderen Hafen anfahren würdet. Ja. Und dann haben sie das wirklich gemacht. Und
weil
das
da
ist doch mal ein echtes
orientalisches Moment. Dessert gab.
Weil es da orientalische Desserts gab. Schön. Es ist schon so, das muss man schon dazu sagen, weil wir gerade schon über Geschenke gesprochen haben, dass das nicht allen gefallen hat, dass er auch immer wieder diese großen Geschenke gemacht hat. Also es sprang dann doch mal schon mal sowas wie an, so, ist das überhaupt in Ordnung, was ich hier bekommen habe? Das hatte aber eigentlich weniger was mit den moralischen Sachen zu tun. Also auch zum Beispiel wurden auch die Ehefrau der Generäle mit Geschenken von Leonard Francis versorgt.
Ja.
Und da ist sogar mal das ein oder andere Geschenk zurückgeschickt worden, aber aus ein bisschen anderen Gründen. Lies das mal vor.
Okay, du hast es mir geschickt, Im Jahr 2011 gab die Frau eines Kapitäns eine Versace-Handtasche zurück, die sie von Francis geschenkt bekommen hat. Sehr gut so. Aber nicht wegen ethischer Bedenken, sondern weil der goldene Schriftzug gerissen war. Und ich sage mal, das ist der einzige Grund, weshalb man eine Handtasche zurückgibt. Wenn der goldene Schriftzug gerissen ist, dann würde ich mir auch keine Versace-Handtasche bieten lassen. Ja, schon gar nicht eine Geschenkte.
Auf keinen Fall. Ja. Auch da, wenn man schon Geschenke bekommt, dann sollen die auch einwandfrei sein, vor allen Dingen die Offiziere hintenrum für diese Geschenke auch noch bezahlen. Und die Offiziere selber hatten eben ähnliche Anspruchshaltung wie ihre Ehefrauen. Also die Wunschliste wurde auch immer größer. Mal ein kleiner Auszug aus der Wunschliste, was die so rübergeschrieben haben. Da hat nämlich mal ein Offizier geschrieben, dass
er nicht nur eine Sorte Champagner trinken wolle, sondern lieber vergleichen. Dom Pérignon, Cristal. Und Boulanger. Ja, natürlich, man muss vergleichen.
Ich sage immer, die Ansprüche steigen mit dem Genuss. So ist das einfach. Und das wusste eben auch Fat Leonard. Und man sagt, zumindest ist das geleakte Material, was man ausgewertet hat, man sagt, dass Francis allein zwischen 2007 und 2011 circa 36 Millionen US-Dollar Steuergelder durchgebracht haben soll. Da muss man auch dazu sagen, der Francis war schon nicht ohne, es ging auch viel um Menschenhandel, irgendwann sind da doch mal andere regierungsnahe Behörden und wie kritisch wir die sehen, haben wir hier glaube ich mehr als nur einmal erwähnt in diesem Podcast, die sind so ein bisschen auf die Spur gekommen und dachten, da wird ja irgendwas im Westpazifik getrieben, was eigentlich gar nicht so in Ordnung ist und das führte auch dazu, du weißt, Gewinner werden irgendwann immer mal verhaftet und haben es ist passiert. Im Jahr 2013 wurde er verhaftet.
Tut mir jetzt weh.
Und im Jahr 2015, also 2 Jahre nach seiner endgültigen Verhaftung, bekannte er sich der Bestechung und Verschwörung schuldig und musste, und jetzt halte ich fest, er musste bis zu 25 Jahre ins Gefängnis. Also er wurde verknackt auf eine Freiheitsstrafe von bis zu 25 Jahren. Oh. Aber, und da weiß man nicht so genau, wie ihm das gelungen ist, aber man sagt, es hat was damit zu tun, dass er so ein bisschen Material gegen die Navy in der Hand hatte. Er wurde verknackt, sozusagen in den USA. Haftstrafe sollte er antreten in San Diego, in Kalifornien, zu 25 Jahre. Aber es gelang ihm schließlich, wie weiß man nicht genau, seine Richter und Staatsanwälte zu, ich mache hier mal Anführungsstriche, zu überreden,
ja.
Ja, ihn in einer Luxusvilla in San Diego wohnen zu lassen.
Ach.
Und er stellte sogar sein eigenes Wachpersonal ein, also ganz im Stil von Pablo Escobar. Mhm. Und durfte, bevor das Strafmaß endgültig verkündet wurde, in einer Luxusvilla in San Diego seine Strafe verbringen mit eigenem Wachpersonal. Und was machen natürlich echte Gewinner, die eigenes Wachpersonal haben?
Sie reisen ab.
Sie reisen, genau, das ist es. Und genau das hat er auch gemacht. Er ist geflüchtet.
Ja.
Und das war aber ein Riesenfehler. Er ist ausgerechnet nach Venezuela geflüchtet. Und er ist nach Venezuela geflüchtet. Und dort wurde er, jetzt erst 2023, gefangen genommen, weil Venezuela leider ausgerechnet dieses sympathische südamerikanische Land, was gerade gar nicht so viele Skandale hat wie die ganzen anderen südamerikanischen Ländern, wie sich das für echte Verlierer gehört, hat einen Gefangenendeal mit Amerika abgeschlossen. Und so ist Francis wieder auf den Boden gelandet, den er am meisten ausgenutzt hat. Und das ist der US-amerikanische. Aber ich finde, in dieser Geschichte von Fat Leonard, von Leonard Francis, da stecken so viele Gewinnerprinzipien drin. Such dir eine Elitegruppe raus, die du manipulieren kannst.
Ja.
Baue Nähe auf durch eigene Verletzlichkeit. Dann aber natürlich auch Erpressung. Biete denen irgendwelche Gefallen an, womit du sie anschließend unter Druck setzen kannst. Und wenn du sie erstmal an den Eiern hast, wie es gesagt, dann kannst du melken ohne Ende. Das
Geil.
Ist das, was man von Fat Leonard wirklich lernen kann.
Geil. Was für ein Gewinner. Was für eine tolle Geschichte.
Was für ein Gewinner.
Und jetzt wohnt er leider wahrscheinlich nicht mehr in seiner eigenen Villa mit seinem eigenen Wachpersonal.
Das hat man ihm dann auch genommen, aber...
Es erstaunt mich richtig, dass Venezuela einen Deal hat mit den USA.
Wir müssen da wirklich mal gucken, was in Venezuela gerade schiefläuft.
Ja, das frage ich mich auch.
Warum die sich nicht an Argentinien oder an den ganzen anderen Ländern orientieren.
Ich frage mich auch, der ist doch eigentlich Malaysia, Glenn Francis. Warum ist er dann auf einmal in den Staaten gewesen? Also ich bin ein bisschen schockiert über diese ganzen Bewegungen. Das ist schon schrecklich. Schrecklich, was mit unseren Gewinnern gemacht wird.
Ja. Es ist einfach schrecklich, was passiert. Aber was ihr daraus lernen könnt, wenn ihr es übertragen wollt in euer Daily Business, ich sag mal eins,
please.
Macht euch auf die Suche. Macht euch als erstes auf die Suche.
Ja.
Und dann wünschen wir euch eins.
Ja.
Möge die richtige Elitetruppe immer mit euch sein.
Amen.
Amen.
Hätte man nicht auch sagen können, möge die richtige Elitetruppe immer euch zum Opfer fallen?
Ja, das wäre noch schöner gewesen.
Ja.
Das hätten wir machen können, wenn wir die Dinge mal vorbereitet hätten.
Ja, aber du weißt ja, Gewinner bereiten nicht vor, Gewinner bereiten nach. Und das tun wir.
Das werden wir auch hier tun. Insofern, wir sind raus, vielleicht sogar auch für 14 Tage, vielleicht für 3 Wochen, vielleicht nur für 1 Woche. Wir wissen es doch nicht.
Ja, ich wollte noch kurz sagen, wir haben auch Auftritte, also nicht alle von uns, aber diejenigen, die nicht wie Gewinner in Glendale residieren, die ihren kleinen Arsch übers Land zerren müssen. Ja, Donnerstag, den 6.6. bin ich in Pullach.
Ja.
Großartig. Es gibt noch ein paar Restkarten, ist tatsächlich sehr gut verkauft. Und dann bin ich am Freitag, den 7.6. beim, und du wirst neidisch sein, Timo, beim Festival im Park in Velmar.
Wow, Velmar und Pullach. Ich bin am 6.6. bin ich wahrscheinlich Venice Beach und am 7.6. bin ich wahrscheinlich Malibu Beach. Also halte mal Ausschau, vielleicht sehen wir uns da.
Was machst du am 8.6.? Da bin ich nämlich in Bonn, im Kulturraum Auerberg. Und ich freue mich auf euch. Ich höre jetzt auf. Ich sage Amen.
Amen.
Nur für